Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 mit dem Treffpunkt am Mikrofon, Tommy Scherr, und das habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin für eine Sendung am Boden am Liegen. Ich liege am Boden, und zwar vor dem Studio aussen. Heute findet ja, viel wissen, die Gruppenauslosung für die Fussball-WM in Südafrika statt, und wir haben darum gesagt, an dem Tag, wo es um die Weltmeisterschaft von der bekanntesten Sportart geht, schauen wir hier im Treffpunkt auf die Schweizer Weltmeister, die fast niemand kennt. Und entstanden ist eine Sendung mit lauter unbekannten Schweizer Weltmeister. Und eben, wie gesagt, ich liege von aussen vor dem Studio und sehe jetzt die erste Weltmeisterin auf mich zukommen. Sie nimmt Anlauf und ist mit ihrem Velo über mich drüber gekumpelt. Sie macht es gerade nochmal, aber schön vorsichtig. Vorher hat sie mich nämlich gestreift. Karin Mohr ist das, die mit ihrem Trail-Velo jetzt wirklich zweimal über mich übergekumpelt ist. Velo, Trail, Weltmeisterin. Wir erklären alles, gerade als erstes im Treffpunkt, wo wir eben unbekannte Schweizer Weltmeister bekannt machen.
DRS 1 am Freitagvormittag
Und die meisten von uns brauchen doch das Velo, um von A nach B fahren, aber sicher nicht, um von A nach B gumpen, so wie es eben Karin Mohr macht mit ihrem Trail-Velo. Das Velo ist auch sehr speziell, wo sie fährt. Das sieht ein bisschen aus wie ein BMX-Velo. Wer jetzt auch nicht weiss, wie das aussieht, das ist so ein Velo mit ganz kleinen Rädchen. Und das Velo, wo sie fährt, Karin Mohr, hat nicht einmal einen Sattel. Das heisst, man steht eigentlich nur immer beim Trampen. Die Karin Mohr ist Trail-Weltmeisterin. Herzlich willkommen bei uns im Treffpunkt.
Hallo miteinander.
Das war eine einfache Übung vorher, oder, wo ich am Boden gelegen bin, über mich drüber zu kumpen.
Ja, das ist Standard bei uns, ja.
Kann ich Ihnen sagen, ich habe in den letzten paar Minuten ein paar Tricks gesehen von einer. Wir sind hier vor dem Studio aussen. Es ist so eine Parkplatzlandschaft. Es hat im Hintergrund auch noch einen Brunnen. Und überall dort, wo die Autos nicht parkieren sollen, hat es so Steinquader. Und schaffen Sie das? Es hat da 3 Steinquader im Abstand von einem halben Meter, vom 1,5 Meter, etwa einen halben Meter hoch, über die drüber zu kumpen.
Ja, das müsste schon gehen, ja.
Also sie macht das jetzt, geht, holt Anlauf, geht aufs Hinterrad, das Vorderrad und mit dem Hinterrad auf dem ersten Steinquader, 1,5 Meter durch die Luft, alles auf dem Hinterrad und auf dem dritten. Jetzt balanciert sie auf dem Hinterrad, auf dem dritten Steinquader. Es hat wenig Luft im Pneu gesehen und hopp, erster Sprung auf den zweiten, zweiter Sprung auf den, hey, Wahnsinn. Es gibt Applaus. Jawohl, wir hören euch. Sehr schön. Super, hat ganz toll ausgesehen. Wie schwer ist jetzt die Übung?
Ja, das ist auch etwas, wo man so ab, wenn man 5 Jahre oder so fährt, wo man fast dann kann. Und ja, weiter ist natürlich dann, wenn es schwieriger wird, wenn es länger wird oder höher ist, ja.
Was ist die Maximalhöhe, wo Sie springen können mit dem Velo?
Das ist etwa 1 Meter.
Das ist unglaublich hoch. Jetzt sehe ich hier etwa 20 Meter von uns entfernt einen Brunnen. Gehen wir mal dort rüber. Ich bin mal gespannt, was Karin Mohr uns bei diesem Brunnen zeigt. Springt jetzt hier natürlich locker über das Rändli vom Trottoir rein, das ist sowieso kein Problem. So, also, jetzt sind wir hier beim Brunnen. Der Brunnen vor unserem Studio. Nicht ins Wasser gehen. Sie ist seitlich, nimmt Anlauf. Der Brunnen ist etwa fast 1 Meter hoch. Und wie breit der Brunnenrand ist, muss ich Ihnen nicht sagen. Sie ist jetzt auf dem Brunnen oben, auf dem Vorderrad und schon wieder runter. Wahnsinn, unglaublich, oder? Das Quietschen, das ich jetzt hier immer ein bisschen höre, was ist das für ein Quietschen?
Das sind Bremsen. Ja, hinten eine Felgenbremse und die muss ein bisschen quietschen, dass sie gut zieht.
Jetzt habe ich vorher gesehen, dass sie beim Springen, ich habe auf den Pneu geschaut, relativ wenig Luft haben in diesem Pneu. Warum?
Ja, das ist das eine zum Abfedern bei einem Sprung, wenn man runterkumpelt. Und das andere ist es auch gut, wenn man raufkumpelt, dass es einem ein bisschen wegspickelt vom Boden.
Karin Mohr ist 23, hat einen Helm an, hat so schwarze Spezialhosen. Ist das irgendein Spezialmaterial?
Nein, das sind ganz normale. Also einfach ein bisschen elastische Hose. Ja.
Elastische Trainingshose. Aber die Schuhe sind speziell, oder?
Ja, die Schuhe sind speziell Trialschuhe, die einfach eine Sohle haben, die ziemlich weich ist, aber gleich so, dass sie nicht gerade kaputt gehen.
Jetzt ist es so, dass Sie 23 sind und bereits 8-fache Weltmeisterin sind. Sie sind Europameisterin, Weltmeisterin, Weltcup-Gesamtsiegerin. Sie haben ein unglaubliches Palmarès beieinander, haben mit 6 angefangen. Wie kommt ein 6-jähriges Mädchen dazu, solches Velo zu besteigen und zu sagen, ich will dann schon mit dem Baby spielen, mit dem Velo von A nach B gumpen oder über den Brunnen reinfahren oder über ein Auto rein, was Sie übrigens auch kennen. Sie hat mir das gesagt, machen wir natürlich nicht. Wie sind Sie dazu gekommen?
Also bei uns im Dorf hat es einen Verein, der Velotrial anbietet, schon seit über 20 Jahren. Und dort hat mein älterer Bruder, also er ist 2 Jahre älter, hat dort angefangen. Und dann sind wir natürlich mit der Familie immer an die Wettkämpfe, ins Training mitschauen. Und das hat mich so fasziniert, und dass ich einfach auch anfangen musste. Obwohl die Eltern eigentlich am Anfang nicht so einverstanden waren, weil es eher eine Mannensportart ist. Aber ich konnte sie dann mit den Resultaten eigentlich gleich überreden.
Wie viele Knochenbrüche, wie viele Verletzungen haben Sie sich schon geholt bei dieser Sportart?
Knochenbrüche bis jetzt noch kennen. Ich habe das Schlimmste, was ich schon hatte, ist ein Bänderriss am Fuß. Und sonst ist es eigentlich nicht so gefährlich, wie es aussieht.
Dann haben Sie beim Stegenlauf oder beim Aufstehen aus dem Bett geholt oder tatsächlich auf dem Velo?
Nein, das war tatsächlich auf dem Velo.
Das Training ist sicher ganz etwas Wichtiges. Das ist fast zirkusreif, was Sie macht. Sie können ohne Probleme, machen Sie es doch mal schnell nochmal, bevor er schon aus dem Stand raus ist, steht sie, balanciert sie, ja, ist kein Problem, oder? Sie kann aufs Hinterrad stehen, dann ist der Kopf auf etwa 2 Meter Höhe. Wie lange könnten Sie so stehen?
Ja, so könnte ich zum Mittag essen, glaube ich.
Gut, also dann warten Sie da und ich komme nachher wieder. Ich bringe Ihnen zum Mittag also raus. Wie trainiert man das und wo?
Also jetzt allgemein das Trial, oder? Ja, das tun wir im Wald durch den Sommer, auf den Baumstämmen, auf Steinen oder eben in einem Steinbruch, egal wo eigentlich. Wir haben jetzt einfach ein Waldstückchen durch den Sommer und durch den Winter haben wir eine Halle, die sie aufgestellt haben für uns. Und dort können wir mit Holzpalette können wir dort unsere Parkour machen.
Was war der WM-Parkour, wo Sie Ihren Weltmeistertitel geholt haben? Wie hat der ausgesehen und wie lange ist so ein Parkour?
Also der Wettkampf ist nicht nur aus einem Parkour. Also es sind, an der WM sind sechs Parkour, die wir dann dreimal befahren müssen. Und das sind jetzt an der WM sind das verschiedene Hindernisse, von Baumstämmen über Steine, über Betonröhren. Es können ein Auto sein oder Holzpalette. Oder es kann auch ganz in einem Steinbruch ein ganzer Wettkampf auf den Steinen sein. Also das ist sehr unterschiedlich.
Was haben Sie am liebsten, welches Hindernis?
Ich fahre sehr gerne auf Steine.
Also auf lockeren Steinen, wo Gröllhaldemässig ist? Oder auf sättigen Steinquader, wie Sie vorher auf dem Hinterrad drüber gekumpelt sind?
Also auf Felsenbrücke in einem Steinbruch. Also es sind schon eigentlich grosse Steine, ja.
Jetzt 23, das ist jung und schon fast alles erreicht. Achtfache Weltmeister, Europameister, Weltmeister, Weltcup. Was für Ziel hat man da überhaupt noch, wenn man schon alles in der Tasche hat?
Also ich jetzt, bis jetzt habe ich mir einfach das Ziel für die letzte Saison zum Beispiel jetzt noch gesetzt, dass ich alles in einem Jahr arbeite. Also jetzt in dieser Saison den Weltmeistertitel, die Europameisterschaft und die WM gewonnen, wo es das erste Mal war. Vorher hatte ich immer ein Teufel gehabt zwischendurch, als ich Zweiter geworden bin. Und jetzt könnte ich eigentlich aufhören. Es wäre eigentlich, der Zeitpunkt wäre eigentlich da. Aber ich habe einfach so Spass bei diesem Sport, das zu machen, dass ich... Ich muss sagen, dass ich nicht aufhören kann.
Das spürt man und das sieht man, wenn Sie da durchfräsen und über das Zeug hier springen. Was glauben Sie, seit 20 Jahren gibt es ja den Sport schon. Warum ist der immer noch so unbekannt oder wenig bekannt in den Medien? Gehört und liest und sieht man selten davon.
Ja, es ist eigentlich wirklich schade, weil also alle, die es sehen, sind eigentlich begeistert davon. Von dem her ist es auch komisch, eigentlich, dass es nicht...
Super,
nicht
lässig zum Schauen mit den Bildern und wäre spannend und attraktiv.
Ja, genau. Also es ist, wir bieten auch Shows an und dort sind immer alle Leute am Staunen. Also es wäre von dem her ja, sicher etwas Cooles, ja, wenn es bekannter wäre.
Karin Mohr, Trail-Weltmeisterin, die erste unbekannte Weltmeisterin, die wir jetzt ein bisschen bekannter gemacht haben. Ich habe das Pfeifen gehört von meinem Produzenten. Ich muss auf, die nächsten Weltmeister warten. Das sind 8 Stangen und 22 Holzmannen, die daran festgemacht sind an diesen Stangen. Das sind so Zutaten, die unsere nächsten unbekannten Weltmeister für ihre Disziplin brauchen. Ich stelle sie Ihnen vor, gerade das nächste. Und wir fräsen jetzt da noch übers Zeug. Merci, Karin Mohr.
Danke.
Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running round with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and 7 times he's asked me for a date. Sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwyneth Jones be told to keep her window shades off full completely down? Well, Mr. Harper couldn't be here 'cause he stayed too long at Kelly's bar again. gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did. It happened just this way.
Bei uns sagt man Töckeln oder Jöckeln oder Tschüteln. Und gemeint ist natürlich Tischfußball. Haben wir auch schon mal gemacht. Übrigens, Mühlen verboten beim Töckeln. Das ist, wenn man den Hebel mit dem Hansgöckel dran einfach unkontrolliert wie einen Propeller rumsuchen lässt. Wenn man ernsthaft jöckelt, dann sagt man Tischfußball. Und, jetzt können Sie dreimal raten, die Amateur-Weltmeister im Tischfußball sind Schweizer. Andreas Christ und Martin Riedo heissen es. Und sie treten an, sie hören schon, sie spielen gegen unsere internen Radiohausmeister Thomas Wild von der DRS Musikwelle und Dominik Diller, DRS 3 Soundmoderator. Und es geht schon recht heiß zu und her. Konzentration ist also hoch bei denen. Jetzt, Thomas Wild, Dominik Diller, was habt ihr euch vorgenommen? Wir sehen schon ein bisschen
anders. Wir sehen, ein Goal ist jetzt James gerade gemacht.
Jetzt haben wir gerade das erste, haben wir es, Dominik Diller, was habt ihr euch vorgenommen?
Wie der Thomas gesagt hat, ein Goal. Im Moment steht es unentschieden 1-1. Also wir sind jetzt schon eigentlich über unsere Erwartungen.
Gut, ich sehe, dass der Andreas Christ, der an der Stürmerhebel ist, ein Händchen trägt an der rechten Hand.
Ja, das ist ja so, ja.
Störe ich in der Konzentration? Nein, easy, ist ein Berner, ist kein Problem. Wie gut sind die Gegner?
Sie sind nicht schlecht, Moll, sie sind nicht schlecht.
Ihr sind ja Weltmeister geworden, Amateur-Weltmeister.
Richtig, ja.
Wenn man es jetzt vergleicht, das Niveau von diesen beiden internen Haus. Töckeler.
Sie spielen nicht zuerst mal, das merkt man sehr gut.
Mhm. Aber ich habe also auch schon gelitten unter dem Tommy Wild seinen Schuss von hinten, was er jetzt hier macht.
Er hat einen richtig guten Faden drauf.
Hat richtig, das heisst einen scharfen Schuss.
Ein scharfer Schuss, ja.
Wie schnell werden die Böllen im Tischfußball?
Ja, 45 bis Maximum 60 ungefähr.
Was mir auffällt ist, Andreas Christi hat kein Problem, der Bölle ist jetzt bei der Dreierreihe. Den Böllen zu zirkulieren zu lassen, zwischen diesen drei Töckeln an dieser Stange. Wie lange braucht das, bis man das kann?
Es ist unterschiedlich, je nach Begabung, je nach Zeit, die man investiert, um das zu üben. Aber das kann man relativ schnell kontrollieren.
Im Moment sind unsere beiden Hausmeister vor dem Goalie von euch. Und jetzt hat es ein Eigen geholt. Nein, Thomas Will, aber sorry.
Ja, das ist geil.
Ist das Nervosität?
Das ist Nervosität.
Er hat als Goalie den Böllen in sein eigenes Goalie gemüllt. Gut, das kann es geben. Martin Riedo ist der Goalie auf der anderen Seite vom Weltmeisterteam. Guten Morgen, Martin Riedo.
Guten Morgen.
Störe
ich? Ja. Kein Problem.
Ihr führt 2-1 im Moment.
Ja.
Jetzt spielt ihr aber schon, jetzt ist schon 3-1.
Genau.
Ihr spielt jetzt seit gut 4 Minuten. 4 Goal. Ist das etwa im Schnitt? Oder gibt es schneller Goal bei euch, bei den Amateuren, die das ernsthaft betreiben, das Döckeln?
Ja, also es gibt natürlich beides. Es gibt Spiele, die sehr, sehr schnell laufen. Es gibt aber auch Spiel, das extrem lang geht. Also wir haben ja schon eine Stunde bis anderthalb Stunden getöckelt an einem Match eigentlich.
Bei eurem Weltmeistertitel, den ihr geholt habt, wie lange ist das Finalspiel gegangen?
Das Finalspiel ist jetzt mal ungefähr eine gute halbe Stunde. Aber der Hauptpunkt war eigentlich im Halbfinale. Dort haben wir das längste Spiel gegeben gegen Holländer. Mhm. Und das ist sicher eine gute Stunde, haben wir da gespielt.
Martin Riedo ist der Goalie. Er hat eigentlich nur 3 Männer an seinen 2 Stangen. Ein Goalie und an der vorderen Stange der Verteidiger 2. Eigentlich sind sie nur der zweitwichtigste Mann.
Ja, das ist ja so. Meine Aufgabe ist, Goal verhüten.
Ja.
Und im Stürmer ist ganz klar, er muss ein bisschen die Spiel reissen, muss ein bisschen probieren, Goal zu machen. Und ich tue hinter ein bisschen probieren, die Situation zu beruhigen und eben kein Goal überzukommen.
Was ist die Stärke von Ihrem Partner, der vorne einmal eine 5er-Stange hat und einmal eine 3er-Stange? Das ist im Prinzip das Mittelfeld und Stürmer. Was ist am Andreas Christ seine Spezialität?
Er hat ganz einen guten Zug. ist auf der Dreierstange extrem geduldig und sehr schnell und sehr präzise.
Jetzt wieder gerade ein Angriff von Thomas Wild, den sie aber glänzend pariert haben. Der Böll ist in der Zwischenzeit schon wieder in der Mittellinie, schon wieder bei ihnen hin, schon wieder ganz bei der anderen Mannschaft im Strafraum. Der Dominik Thieler hat übrigens gewechselt. Er war nichts als Stürmer. Der Thomas Wild hat ihn ausgewechselt und ist jetzt an der Stürmerposition. Ein harter Kampf im Strafraum von der Amateurweltmeister. Der Tommy Wild versucht, den Böll zu beruhigen, hin und her zu schieben. Jetzt gehen wir wieder zum Andreas Christ führen, der das genau gleich jetzt auch macht. Behaltet es schnell so. Einfach schnell so machen. Freeze. Durchschnaufen, Jungs. Sie mögen fast nicht aufhören. Sie sind auf 150. Sie sind sehr nervös. So, jetzt zirkuliert der Böll bei dem Dreier. Ha, herrlich. Das Geräusch, oder? Er zirkuliert hin und her. Ist das schwierig? Könnten die beiden das auch...
Sie machen es schon. Das ist auch gefährlich.
Ja, das ist verrückt, oder? Ihr schafft es... Schon wieder, herrliches Geräusch. Ihr schafft es zwischendurch auch, dass ihr den Böll wirklich von hinten, von der Verteidigerposition, zu innen führen könnt, am Gegner vorbeischieben. Und zwar ganz ruhig, ohne unkontrollierte Schüsse. Das Wie lange so. Braucht das, bis man das kann?
Von hinten bis vorne, das braucht ja schon ein bisschen mehr Zeit. Das ist, man muss sogar in die gleichen zwei zusammen sein, sonst wird es schwierig.
Jetzt kontrolliert er den Ball wieder. Jetzt, wenn er wieder rauskommt, dann ist ins Goal und wieder rauskommt. Gilt das oder gilt nicht?
Das zählt.
Das zählt bei euch. Wie viel Mal trainiert ihr in der Woche?
Ja, zwischen 6 und 10 Stunden, etwa 3 Mal.
Und wie sieht so ein Training aus? Es steht in der Zwischenzeit, wie viel? Und 10 zu wie viel? Wie viele Goal haben wir gemacht, Tommy Wild?
Also wir haben 2 gemacht.
2?
Und sie glauben, was hat er gemacht? 5? 6? Es gibt irgendwie 3 Gewinnsätze, haben sie vorhin
okay. gesehen. Und warum haben wir gewechselt, Dominik Thieler? Du bist jetzt im Goal hinein.
Ja, eben, weil ich vorher nicht zurückkam.
es hat eben nicht gelöckelt, oder? 6 bis 8 Mal Training. Was passiert in so einem Training, Andreas Christ?
Da wird vor allem spielerisch das Ganze geübt. Und,
wie kann man spielerisch üben? Was
ja,
heisst Match-Li das?
So wie hier. Und ja. Vielleicht, dass man nur einen bestimmten Schuss macht vor oder nur einen bestimmten Pass.
Ja.
Dass man einfach so ein bisschen spielerisch probiert, das Ganze zu lernen. Oder dass ich hinten spiele und er vorne, dass er vorne ja. trainieren kann. So solche Sachen.
Was ist seine Spezialität, der Martin Wiedum, Goalie, seine?
Die Erfahrung.
Was heisst das?
Er spielt seit Jahren und ist eine ruhige Person. Hat einfach das, was ein Goalie braucht, hat er. Er ist ruhiger, er ist durchdacht. Er hat den Ball, der hinten geht, kommt praktisch nicht mehr vorne. Also alles, was hinten steckt, kommt nicht mehr vorne.
Dominik Thieler hat getopft, und zwar von hinten. Wie häufig kommt das vor, dass von hinten ein Goal geschossen wird, dass durch das ganze Spielfeld der Böller gejagt wird?
Ja, in einem richtigen Match, ich sage mal, ja, vielleicht maximal 2 bis 3 Goal pro Spiel. Es gibt nicht so viel Goal.
Es gibt nicht so viel Goal. Mühle, dass man quasi am Hebel einfach dreht wie im Propeller, das ist verboten.
Ja.
Gibt es einen Schiedsrichter?
Gibt es, ja.
Mhm. Und was, auf was schaut der?
Auf Schläge. Mhm. Das
dürfen wir nicht. Also das heisst, wenn man den Tisch versucht zu manipulieren?
Ja. Das zählt nicht. Oder eben übertriebene Härte, oder wenn man flucht, oder einem anderen Schlemperling anhängt. Ja. Das zählt alles nicht. Oder?
Und kann es Penalty geben? Gibt es die Situation auch? Was ist das für eine Situation? Ja. Ah, jetzt haben sie gerade das Goal gemacht. Dominik Thieler hat den Böller schön zirkulieren lassen und dann den Martin Riedo alt ausgesehen lassen. Wieso haben Sie den nicht verwünscht, Herr Jedo?
Er ist schnell gewesen.
Er ist schnell gewesen, also gut. So schlecht sind die gar nicht, Jungs. Ihr gebt alles. So, jetzt gibt es nochmal einen Angriff von unseren Amateur-Tischfußball-Weltmeister. Er kontrolliert den Böll wirklich in der Mitte und es hat eingeschlagen. In der Zwischenzeit steht es 2 zu 3. Ihr seid in Führung. Unser Hausteam ist in Führung. Nicht mehr lang. 3 zu 3. Sehr schön. Also ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch allen noch weiterhin viel Vergnügen. Mal schauen, ob die Weltmeister knacken, die bei uns sind. Amateur, Jöckeli, Weltmeister. Und im Treffpunkt machen wir natürlich weiter mit unbekannten Weltmeistern. Schnell ein Geräusch, dann können Sie zu Hause vielleicht erraten. Der Hinweis soll lange, welche Schweizer Weltmeister wir als nächstes begrüssen. Hier im Treffpunkt mit lauter unbekannten Weltmeistern.
Quasi per... questo fosse vero amore, vero amore, tu non mi lasceresti mai. C'è bisogno di parole per spiegare, no. Quello che voglio lo sai, adesso dimmelo semplicemente, se veramente mi vuoi, se mi vuoi. Stiamo sbagliando, sta diventando
change a thing on you. You are always in my heart. We'll never be apart. Don't let the sun go down on me.
You're my angel. You are always on my mind. Angel, your love is like a dream. I feel love is changing everything. Turn the winter into spring. Angel, you're my angel. You are always on my mind. Angel, your love is like a dream. I feel love is changing everything. Turn the winter into spring. Angel.
Der ist eins mit dem Treffpunkt, Freitagvormittag. Ich glaube, Sie kennen die Situation, für uns alle ist es mühsam und darum meistens bleibt es unerledigt, es bleibt liegen, es türmt sich zu einem Berg auf, zu einem Wöschberg. Das ist das Glätten, das ich jetzt anspreche. Sie haben vorhin den Dampf gehört. Und was für uns eben mühsam ist, ist für Glätt Weltmeisterin ein Vergnügen. Weltmeisterin im Glätten ist nämlich die Schweizerin Euphemia Stadler. Sie ist 53 und sie hat sich den WM-Titel im Glätten den Februar zu Frankfurt geholt, mit folgender Leistung: 555 Hemper in 57 Stunden. Ein Ausdauer-Weltrekord ist das also. Ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde hat das auch eingetragen. Zuerst mal guten Morgen, Frau Stadler.
Guten Morgen.
Frau Stadler kommt ursprünglich aus Honduras. Und
aus Costa Rica.
Aus Costa Rica, Entschuldigung. Ja, ganz. Das ist, wenn man sagt, anstatt Schweiz, Schweden. Ja, aus Costa Rica, genau, Entschuldigung. Genau. Ich habe es vorher gesagt, 555 Hemper in 57 Stunden. Ich das mal ausgerechnet, das macht 10 Hemper pro Stunde ungefähr.
Ja, genau.
Das ist ja eigentlich gar nicht so viel, pro Hemp 6 Minuten.
Ja, es ist so, am Anfang geht es sehr schnell. Oder sie haben sogar mich bremsen müssen, sie haben mir herausgefordert, wenn langsamer zu bügeln.
Wer hat das gemacht? Sie haben
die
Betreuer?
Organisatoren dort, weil es so schnell gegangen ist und sie hatten gar nicht so viele Hemden gehabt. Und
ist das wahr? Ganze,
ja, es ist wirklich
man
so.
Hat dem Wettkämpfer gesagt,
bitte
Moment,
nicht
ein langsamer.
So schnell, weil nicht. Sonst haben wir nicht genug Hemden. Und Tatsache ist, dass es am Schluss von diesem Weltrekord man sehr müde ist und auch langsamer wird.
Ist das ein Wettkampf, Frau Stadler, wo Sie allein gegen die Uhr machen oder mit einem Konkurrenten, einer Konkurrentin zusammen?
Es ist so, es gibt ein Herr, der heißt der Herr Joaquin aus Sri Lanka. Und der hat meinen Weltrekord gebrochen, die ich in 99 gemacht habe. Damals habe ich 40 Stunden gebügelt. Und dann ist Herr Joaquin gekommen und hat meinen Weltrekord gebrochen. Und er hat 55 Stunden gebügelt, obwohl es nicht so vergleich ist mit meinem Weltrekord. Er hat T-Shirts, Socken, Tücher gebügelt und mein Weltrekord besteht nur auf Hemden. Und dann hat man mich gefragt, eine Firma, die Venco heißt, in Frankfurt am Main, um die Weltrekord von Herrn Joaquin zu brechen. Und das habe ich bereits letzten Februar gemacht.
Letzten Februar in Frankfurt haben Sie das gemacht.
Genau.
Wir stehen jetzt da am Bügelbrett. Sie haben das Bügeleisen mitgenommen. Ist das Weltmeisterschaftsbügeleisen, das Sie da mitgenommen haben?
Nein, das ist das Bügeleisen von der Freundin, die mich bei der ersten Weltrekord herausgefordert hat, in diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und durch diese Dame, Frau Mirella Sartori, bin ich das erste Mal in 99 Weltrekordhalterin im Bügel.
Gibt es da ein Geheimnis? Ich weiss, dass zum Beispiel der Unterboden des Glätteisen ganz entscheidend ist. Der ist ganz fein geschliffen. Das heisst, das Bügeleisen muss ganz, ganz easy über den Stoff gleiten können. Gibt es da noch Tricks, ein Mittel, das man drauf spritzt oder einen Unterboden, den man ganz speziell anschleift, damit es nachher wirklich, ich meine, wenn Sie 57 Stunden am Bügeln sind, dass es dann gut geht?
Ja, es hängt nicht nur vom Bügeleisen ab, sondern von der Stoff, die am Bügelbrett ist. Der muss schön gleiten können.
Was ist denn das ein Spezialstoff? Was ist das für ein Stoff?
Das kann man überall kaufen. Es gibt Verschiedenes. Aber es gibt Stoff, die sehr grob sind und die Wäsche bleibt irgendwie hängen und gleitet nicht. Und dabei, das ist mühsam so zu bügeln. Deshalb empfehle ich, dass man sehr achtet, auch auf den Stoff, der auf dem Bügelbrett gespannt ist. Es muss auch schön gespannt sein, nicht so locker, weil sonst ist es unangenehm.
Wir, wenn wir bügeln, also ich bügle selten, ich gebe es zu, aber all die bügeln, die haben vielleicht eine Stunde oder zwei und sie haben es 57 Stunden lang gemacht. Das ist eine unglaubliche Ausdauerleistung. Haben sie da ein Training gemacht vorher dafür und haben das einmal probiert, vorher zu trainieren, 55, 56 Stunden am Stück zu bügeln?
Ich sage es, Bügeln kann man nicht trainieren, bei der kann man es, man hat eine Systeme und das ist auch wichtig, dass man ein Systeme hat. Ich würde sagen, wenn man 57 Stunden bügelt, muss man ganz fit sein und einen trainierten Körper haben. Sie können sich vorstellen, 57 Stunden und 38 Minuten am Morgen stehen. Ich habe am Freitag angefangen und habe am Sonntagabend aufgehört. Das bedeutet...
Nie geschlafen?
Nie geschlafen.
Gegessen?
Gegessen, auch keinen Salz zum Essen. Ich habe jemanden, der mir so kleine Sachen in den Mund geschoben hat, die ganze Zeit gebügelt. Man dürfte nicht länger als 30 Sekunden das Bügeleisen abstellen. Und für das muss man körperlich auch sehr fit sein.
Unglaublich. Machen Sie kein Krafttraining jetzt in den Oberarm zum Beispiel?
Es ist so, ich mache Krafttraining, ich mache auch Liegestütze.
Wie viel können Sie?
Bis 50.
Am Stück?
Am Stück, ja.
Das ist aber nicht wahr.
Und dann tue ich auch rennen. Ich bin Marathonläuferin und Ultramarathon. Ich renne bis 100 Kilometer.
Wahnsinn.
Tue ich gerne schwimmen. Ich bin ein Bewegungsmensch. Für mich Bewegung ist etwas, das es in meinem Leben ganz, ganz groß
ist. Frau Stadler, was ist Ihnen denn jetzt wichtiger? Das Bügeln? Ist das die Hauptdisziplin und alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, Schwimmen, 100 Kilometer Läufe, ist alles nur Training fürs Bügeln?
Alles macht Freude, alles macht Spaß, alles ist wichtig für mich.
So, und jetzt wollen wir Folgendes machen, dass ich vielleicht Freude bekomme am Bügeln. Sie zeigen mir in ein paar Minuten, ich habe zwei Hemper von mir mitgenommen, ich bin wirklich kein Bügler, aber vielleicht können Sie mir ja den einen oder anderen Tipp mitgeben, okay. Und ich stellvertretend für einen Haufen andere Männer, wo man dann zwei, drei Sachen können weitergeben können, wie man dann richtig bügelt. Also das als Nächstes.
Loyal, true and faithful, all the
aufgepasst. Jetzt gibt's im Treffpunkt mit lauter unbekannten Schweizer Weltmeister einen Gletti-Einführungskurs. Und es gibt dann daheim keine Ausrede mehr von wegen, ich kann das nicht oder weiss nicht, wie es geht. Weil bei uns ist die Glätt-Weltmeisterin, Euphemia Stadler, heisst sie, kommt ursprünglich aus Costa Rica. Und sie ist Weltmeisterin im Austour-Bügeln. 555 Camper hat sie gebügelt in Frankfurt den Februar. In 57 Stunden ist also ein Austour-Weltrekord. Und mein Ziel wäre jetzt eins in einer Stunde, dass sie mir mindestens Frau Stadler so viel würde zeigen. Ich nehme jetzt einmal, ich habe Hemper von mir daheim mitgenommen. Das ist so ein, wie sagt man, ein Flanellhemd, ein Holzfällerhemd. Ich werde immer angezündet, wenn ich das anhabe. Gehst du Holzfällen oder auf die Jagd, höre ich immer. Das ist jetzt gerade frisch aus dem Tumbler rausgekommen. Jetzt gebe ich Ihnen das in die Hand, das ist ziemlich verrumpft. Ja. Gibt es jetzt da schon mal etwas Wichtiges, wenn man ein Hemd parat legt? Auf was muss man schauen?
Das parat. Ich denke, das Bügel fängt nicht vor dem Bügelbrett an. Mhm. Das Bügel fängt dann in der Waschküche. Es Warum gibt Leute, denn? Ja. die falsch waschen. Zum Beispiel, jeder Kleiderstück hat eine Etikette. Mhm. Diese Etikette, die Information, die wir kriegen dort, es ist sehr wichtig.
Wir Temperatur vom Waschen meinen Sie zum Beispiel?
Bitte?
Mit welcher Temperatur?
Mit welcher Temperatur? Zum Beispiel, es gibt gewisse Kleider oder Zeichen in diese Etikette. Zum Beispiel ist das 40 Grad und unten ein Strich. Mhm. Dieser Strich hat eine Bedeutung.
Welli?
Das bedeutet, zum Beispiel, ich zeige es Ihnen da.
Das nimmt sie.
Ich muss Ihnen ganz gut zeigen, dass ich keinen Fehler mache.
Auf dem Blatt, das Sie jetzt hat, sind lauter so Symbol, so Waschsymbol.
Ja, so Symbol. Und Moment, das sage ich Ihnen. Zum Beispiel hier haben wir
60 Grad mit einem Strich drunter, genau.
Genau. Und das bedeutet mit Schongang. Darf nicht schleudern.
Okay. Was Sie passiert, wenn man es trotzdem schleudert?
Bierkur zum Beispiel, wenn Sie eine Hose in der Maschine rühren. Mhm. Nachher haben Sie das Kleid, wenn es eine Hose ist, Bierkurs, oder wenn es ein Hemd ist, wird eng, der Stoff ist beschädigt.
Aha. Das Hemd habe ich gemerkt. Ich habe das gekauft und es ist gesessen. Und dann habe ich es gewaschen und dann ist es etwa 5 cm kürzer geworden an den Ärmel. Ich dachte, nein, jetzt ist es vorbei. Und dann hat es mein Schatz zum Glück gebügelt und dann ist es wieder grösser geworden.
Schauen Sie, wahrscheinlich haben Sie wärmer gewaschen.
Oh ja, 30 Grad statt
darf drauf, man nur 30 Grad. Und wenn Sie 60 Grad waschen, dann ist Ihr Hemd klein.
Gut, also dann waschen ist wichtig, auf die Etikette schauen, nachher kommt es raus und sie ist trocken und dann legt man es aufs Glättibrett. Man müsste vielleicht 2-3 Schritte
dann auslassen. Dann müssen Sie schauen, dass das Hemd oder die Kleiderstücke, ob sie getümbler werden dürfen oder nicht.
Das ist auch noch wichtig.
Wenn Sie das Kleiderstück tümbler und das war nicht möglich, dann ist der Stoff beschädigt. Zum Beispiel heute Morgen ist ein Herr von der Redaktion zu mir gekommen und hat mich gefragt, was soll er machen? Er hat eine Hose in der Tümbler gerührt und dann ist in den Ausgang gegangen und als er so mehrere Stunden später oder 2 Tage später geschaut hat, war die Hose voll Falten und er bringt die Falten nicht mehr weg.
Auch nicht mit Bügeln?
Nicht mit Bügeln. Und der Stoff ist geschädigt oder beschädigt. Er hat einfach wahrscheinlich nicht umtümblere dürfen. Gut. Und das andere, es gibt noch einen Fehler, was die Leute auch machen, sie waschen und nachher sammeln die Wäsche. Die lassen in einen Korb, mach mal bis eine Woche und sogar länger. Und wenn Sie bügeln müssen, dann ist eine Katastrophe. Dann haben Sie einen Stress und das ist ein Fehler, was man nicht machen darf. Mhm. Man soll sich für das Waschen auch Zeit nehmen und dann ist das Bügel easy.
Jetzt gehen wir zum Bügeln, Frau Stadler. Das Hemd, das Holzfällerhemd, liegt schon da. Jetzt wüsste ich nicht einmal, wie man anfängt. Sie haben aber so hergelegt, dass der Kragen als erstes auf dem Bügelbrett liegt. Der Dampf ist warum wichtig?
Der Dampf ist wichtig, weil das Hemd wird leicht feucht. Mhm. Und damit glätten Sie alle Falten besser.
Gut. Also 2-3 Mal drüber fahren. Der Kragen ist jetzt bereits glatt. Wie ein Kinderpopoli.
Zuerst den Kragen.
Und jetzt kommt die eine Vorderseite, die eine Hälfte mit den Knöpfen. Und da gibt es den Unterrand, der sich bei dem Hemd so ein bisschen aufgerümpft hat.
Genau.
Sie fangen am Rand an.
Geht man ganz sorgfältig so zwischen den Knöpfen.
Aber man darf nicht über Knöpfe hinfahren.
Ich würde sagen, passiert auch nicht viel, aber es ist besser, wenn man so zwischen die Knöpfe hineinfährt.
Dann hat's an der Brust von dem Hemd hat's links und rechts so eine Brusttasche, da rumpft sich der Stoff jetzt ja. auch. Dann
hat sie bis jetzt ausgelassen. Ja. Zuerst, bevor wir diese Brusttasche bügeln, müssen wir ein wenig ziehen.
Jetzt wird es wieder grösser, mein Hemd wird
dass es, grösser. Dass es schöner wird.
Gut, jetzt haben sie mit
der zu der Tasche kommen wir am Schluss.
Gut.
Bitte, jetzt gehen wir zu dem Schultereinsatz.
Furchtbar, dort hat es ja überall Nähte und der Stoff ist von links und rechts und dann gibt es... Ja, genau.
Und Sie haben es gesehen, ich habe bis jetzt das Hemd gar nicht herausgenommen. Es ist immer...
Es ist immer auf dem
Bügelbrett. Jetzt tue ich nur ziehen. Und
jetzt kommt ein Teil unter dem Hemperkragen, dort, wo der Stoff vielleicht ein bisschen dicker ist und wo unten durch nachher so mit Nähte... 2-3 Falten im Rückenbereich ja. sind.
Wir sind immer noch bei der Schultereinsatz. Und wenn wir das gebügelt haben, dann gehe ich mit meiner Hand hier.
Jetzt langt sie unter das Hemd, also zwischen das Hemd und das Glättibrett. Nimmt es vom Brett weg.
Jetzt werde ich das schwierigste bügeln. Und was es am meisten Leute Mühe haben, sind die Ärmel.
Genau, weil da am Ärmel hat es auch eine Falte drin oder sogar 2 Falten.
Und dann
die Knöpfe muss man aufmachen.
Tun wir die Manschetten von innen bügeln. Mhm. Zuerst von innen.
Zwischenzeit schaue nicht nur ich hinein zu, sondern die halbe Redaktion steht da, auch Frauen übrigens, die vielleicht der ein oder andere Tipp noch mitnehmen können. Und jetzt nimmt sie ein kleines Glättibrett. So ein, und ist das und für die Ärmel extra?
Genau, das vereinfacht diese Falten, die Sie vorher genannt haben.
1, 2, 3, 4, etwa 5 Falten
hat's. Ja, und dann tun wir ganz schön so zuerst mit den Händen.
Und zwar vom vorderen
Manschette
gegen die Schulter, das ist wichtig.
Genau. Und jetzt
aber da haben Sie jetzt da nicht etwas verglättet? Da.
Das kommt nachher. Aha, ja. Nur einen Moment.
Ich wollte mir eben gut merken, dass ich es nachher selber kann. So. Auch immer mit viel Dampf.
Und dann drehen wir so ganz schön rundherum, bis da oben, den ganzen...
Also das heisst, man muss den Ärmel etwa 3-mal drehen, um das kleine Glättibrett herum.
Genau.
Bis man wieder am Anfang ist eigentlich.
Bis man am Anfang ist.
Jawohl, jetzt dort, wo man es kann bei der Manschette zumachen.
Genau. So. Jetzt tue ich mal noch weiter. Dann nehmen wir die gebügelte Manschette. Machen wir so, dass es schöner wird. So, dass es, Sie sehen, der Manschette ist ganz rund und nicht zerdrückt. Es gibt Leute, die einfach so.
Das würde ich jetzt machen am Schluss. Pfft, drüber, flach drücken.
Und dann hat man so Falten hier.
Ich das sehe ja rund sein eigentlich. Ja.
Es ist schöner. Ich sehe viele Leute, sehe so auch Herren auf der Straße mit diesen extremen Falten da auf die Seite. Und es ist sehr schön, wenn das den Manschette so
an dieser Stelle stoppen wir unsere Live-Reportage über das Glätten. Sie können mir natürlich, während die Musik läuft, noch mehr zeigen dazu, dass ich nachher alles mitnehmen kann. Danke vielmals Euphemia Stadler für die Demonstration. Ich hoffe, wir haben das ein oder andere mitgeben können. Und auch in dieser zweiten Stunde, die jetzt nach der 10 Nachrichten natürlich losgeht, präsentieren wir Ihnen unbekannte Schweizer Weltmeister. Das war die Weltmeisterin im Glätten, im Austour-Glätten, Euphemia Stadler. Und das, was wir nach der 10 als erstes machen, hat einen Maßstab von 1,375 und ist laut wie verrückt. Das soll lange für sie ein bisschen zu aktivieren, darüber nachzudenken, was es könnte sein. Und das andere, was wir Ihnen noch vorstellen, die Sache Unbekannte Weltmeister, heisst Casting. Und jetzt, ganz wichtig noch, Sie können uns Mail schicken, wenn Sie dann einen unbekannten Weltmeister kennen, wenn Sie eine unbekannte Weltmeisterschaft organisieren, auf beistellen. Das könnte ja sein, es gibt ja ganz verrücktes Zeug in dieser Beziehung. Baumstamm rühren, Handyweitwurf, was weiß ich noch alles. Wenn das so ist, dass Sie etwas kennen, das noch unbekannt ist, oder Sie es organisieren, Mail studio@drs1.ch, studio@drs1.ch. Mal schauen, was da reinkommt. DRS 1, am Mikrofon der Tommy Scherer. Auch in dieser zweiten Treffpunktstunde haben wir unbekannte Schweizer Weltmeister. Und die erste Disziplin, die wir in dieser Stunde vorstellen, tönt so. Also, welcher Weltmeister hinter dem Geräusch steckt, welche Disziplin das es ist, erfahren Sie gerade als nächstes. Musik.
Treffpunkt am Freitagvormittag. Ich stehe wieder vor dem Studio aus. Wir sind draussen, weil das, was jetzt in den nächsten paar Minuten da abgeht, für das muss man einfach draussen sein. Sie haben es vorher schon ein bisschen gehört oder ein bisschen fest gehört. Es war Düse von einem selber gebauten Modell. Düse Jet, bei uns der Konstruktionsweltmeister Urs Mailänder. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Mailänder.
Guten Morgen.
Ein toller Flüger aus Holz, der da vor uns steht, 2 Meter lang, etwa 71 die Spannbreite, wo er hat. Jurassic heisst der. Sie haben den selber gebaut. Und dort, wo sie Weltmeister geworden sind, sind sie ausgezeichnet worden, eben in der Kategorie Konstruktion. Jetzt nimmt es mich wunder, das haben sie von A bis Z selber gebaut, der Düsenjet, der da vor uns unten am Boden steht. Brauchen sie da die Originalpläne vom richtigen Flüger, den es gibt? Ich stelle mir vor, sonst würde das Flugzeug gar nicht abheben.
Es ist so, der Flüger ist jetzt ein Fantasieflüger. Das heisst, er ist irgendwie nach der besten aerodynamischen Kenntnis gebaut worden. Wenn ich an eine Weltmeisterschaft gehe, im Scale, das heisst originaltreu, muss ich vom Hersteller Originalunterlagen haben, mit dem Flüger möglichst genau am Original wieder entspricht. Weil das ist die Disziplin, die ich mitmache.
Und eben, wir haben es gesagt, im Maßstab 1 zu 3,75 ist das. Können wir noch mal laufen lassen, wie lange dauert so ein Startprozedere? Sie haben natürlich die Fernbedienung wie einen Bauchladen mit einem Riemen um den Hals geschnallt. Was gibt es jetzt da für Arbeitsgänge, die man muss machen?
Also, das ist eine vollelektronische Turbine von Jackhead. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Ich muss nur noch den Gashebel auf Vollleistung stellen. Dann fängt der Elektrostarter an zu drehen. Es wird im Moment wird Gas mit einem Magnetventil in die Turbine eingespritzt. Das hat jetzt gerade Zündturbine. Sie dreht jetzt weiter mit dem Elektroanlasser rauf. Bis etwa so 30.000 Touren. Man hört jetzt, wie sie anfangen zu zünden.
Wie ein Föhn am Anfang.
Jawohl. Und irgendwann kommt Kerosin dazu, wo man nachher noch mehr kann, Leistung geben kann, wo nachher auf genug Kerosin läuft.
Das stinkt das schon ein bisschen oder schmeckt? Ich schmecke es noch gerne nach Kerosin.
Es ist wie auf
dem Boden. Wir gehen ein bisschen weg, sonst ist es zu laut. Der Flüger steht jetzt bei uns auf dem Parkplatz. Der Düsen ist angelaufen.
Ja, richtig. Hat sich Leerlaufdrehzahl eingestellt. Also man könnte jetzt theoretisch fliegen. Ich kann jetzt hier ein bisschen vorbeirollen. Ich gebe jetzt ein bisschen Leistung und rolle hier hinten uns vorbei. Und ich kann abbremsen an dem Flüger. Also ich kann jederzeit kann ich da wieder abbremsen.
Jetzt fährt er einmal um unsere Parkplatzinsel herum. Jetzt ist er etwa 15 Meter weit entfernt. Sie sehen ihn ja gar nicht mehr.
Oh, Mann,
ja, okay. So, jetzt steht er etwa 20 Meter von uns entfernt. Wie viel Fläche oder wie viel geradeaus Strecke bräuchte jetzt das Modell Jurassic, um abzuheben?
Also ich würde sagen, es sind 60 und 80 Meter. Wenn man seriös kann abheben kann, am besten von einer Hartbelagpiste.
Herr Mailänder, wir haben da 60 Meter.
Ja, da geht es jetzt nicht gut. Da hat es sehr viele Häuser umeinander und in so viele Häuser sollte man nicht fliegen. Oder? Das ist einfach zu gefährlich. Am besten auf einem Modellflugplatz, der dafür ausgerüstet ist.
Bis wie viel Touren dreht die Turbine hoch? Tatsächlich über 100.000, habe ich glaube gelesen.
Ja, das ist richtig, weil der Wirkungsgrad von diesen Turbinen, die fängt erst bei 80.000 an richtig wirken. Wir haben dann etwa 125.000 Touren und bei dieser Turbine etwa 12,5 Kilo Schub.
Und hinten raus kommen von der Temperatur her glaube bis zu 600 Grad. Also der kann man sich also böse verbrennen, wenn man nicht genügend Abstand hat?
Das ist richtig. Wenn man jetzt hinten durch herstehen würde, würde man sich schon verbrennen. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil man hat ja richtigen Abstand zu dem Ganzen.
Wie viel Kerosin verbraucht so ein Flieger? Man schmeckt es eben 15 Meter von uns weg, man schmeckt es bis daher.
Also der braucht, bei Volllast braucht die Turbine etwa 2,5 bis 3 Deziliter. Und ich nehme pro Flug etwa rund 2,5 Liter mit. Das lange für gut 8 Minuten Flug plus 1 Minute Reserve.
Ist wie schwer?
Der Flüger ist volltankt, etwa 15 Kilo.
Wie hat das angefangen? Wie fängt man an mit einem Segelflügel, an einem Gummizug und dem Propeller etc. etc.? Wie hat es bei Ihnen angefangen?
Ja, es hat so angefangen, dass ich etwa mit anderthalbjährig auf dem Sofa gesessen bin und der Vater hat das Gummimotormodell in der Stube fliegen. Und irgendwie bin ich da von dem Virus gepackt worden. Ich habe dann mit ihm angefangen, im 72 als kleiner Bub einen Flüger bauen. Ist nie fertig geworden. Ich habe im 79 von der Stadt Zürich aus in den Sommerferien einen Kurs besucht. zum Freiflugmodell bauen. Und bei nach und nach bin ich einfach reingekommen über Segelflugzeuge, Motorflugzeuge. Dann haben ein paar Kollegen angefangen, Jetflüge, dort mitgemacht und auf einmal bin ich an der Weltmeisterschaft gestanden.
Was ist eigentlich das Lässigere? Das Konstruieren, das Bauen, das Tüfteln, das möglichst originalgetreue Herbringen von einem Flüger oder nachher das Fliegen mit dem Kunststück, das auch dazugehört?
Es ist natürlich beides lässig. Im Winter kann man das Bauen machen. Das erfüllt einem mit Zabung zum Entspannen. Das ist sensationell. Und im Sommer kann man das Ganze fliegen und kann die Freiheit dort noch ein bisschen geniessen.
Erfüllt das Ihre Frau und Ihre Familie auch mit viel Freude, wenn Sie ständig am Basteln sind?
Also ich muss jetzt sagen, seit ich Familie habe, habe ich ziemlich zurückgeschraubt im Ganzen. Und ich denke, im Moment klappt das ganz gut. Sicher, sie muss ab und zu mich schon ein bisschen entbehren, aber sie hat sicher auch Freude daran in einem gewissen Bereich.
Was für mich verrückt ist, fräsen Sie doch den Jurassic Düsen Jet einmal rundum oder wieder zu uns. Jetzt gibt er wieder ein bisschen Gas, oder? Es hat gerade Blätter, die da am Boden sind, weggeblasen. Jetzt kommt er auf uns zu. Mit einem rechten Tempo. Wie schnell wird so ein Flüger in der Luft?
Also der Flüger wird etwa in der Luft im Bereich von 250 Stundenkilometer. Abheben wird es etwa ab 50, wird es interessanter, kann er fliegen.
Gehen wir noch ein bisschen zu einem Herren. Sie können ja wieder abstellen, dann ist es nicht mehr ganz so laut. So, jetzt sind wir da wieder in der Nähe. So, wenn man so eine Fernsteuerung hat mit zwei Hebeln, wo man es kontrollieren kann, es hat natürlich noch ein paar andere Armaturen drauf, hat man da, wenn man fliegt, ein Fluggefühl in den Fingern?
Ja, also das Fluggefühl stellt sich für sich so ein, dass man es optisch sieht. Man muss ja, was der Flüger in der Luft macht, muss man mit dem Hirn und den Augen aufnehmen und das dann an die Motorik von der Hand weitergeben. Also mit der Zeit...
Das klingt sehr technisch, aber das ist doch sicher... Ist das eine technische Angelegenheit? Hat es nicht viel mit Gefühl, Bauch, Leidenschaft, Fluggefühl zu tun?
Auf jeden Fall. Das gibt einfach Automatismen. Also am Anfang, wenn man so einen Jet fliegt, sieht man vielleicht den Fluglage nicht immer. Ich sehe sie ja jetzt nicht immer, aber man weiss, wie der Flieger liegen muss. Und durch das kann man es dann automatisch steuern, oder? Es ist einfach, in viel Routine kann man dann so etwas wirklich problemlos beherrschen.
Also man hat keine Rückmeldung am Hebel selber, so Force-Feedback, das man von Spielkonsolen her kennt. Das ist wirklich eine rein technische Angelegenheit.
Ja, das ist eine rein technische Angelegenheit. Da hat es einfach Federn drin, wo der Knüppel wieder in die Mitte zurückstellt. Das ist alles.
Wie sieht es eigentlich aus mit dem richtigen Fliegen? Ich denke immer, jemand, der mit solchen Flügen rumfliegt, wäre eigentlich am liebsten Pilot geworden.
Ja, das wäre sicher schön, aber beides kann man sicher nicht machen. Ich habe einen Haufen Kollegen, die das machen. Und man kann dort ab und zu mal mitgehen, das ist ja schön.
Wie viel mal trainieren Sie?
Also eher ein bisschen zu wenig. Also im Jahr gibt es bei mir etwa zwischen 30 und 80 Jetflüge. Das wäre auch für sich zu wenig. Aber wenn man sich gut dazu einstellen kann, dann geht das schon.
Kann man mit so einem Modell alles machen, was zum Beispiel Patrouille Suisse manchmal demonstriert und man sieht auf dem Rücken fliegen, eine Rolle, steil, senkrecht, durchauf, durchab, einander entgegen etc. Kann man das alles auch mit so einem Modell?
Ja, das ist problemlos möglich. Wir haben, das Modell ist voll kunstflugtauglich, also man könnte da noch mehr Manöver fliegen, die Richtigen nicht machen dürfen, weil es auch viel stabiler ausgelegt ist als ein Richtiger.
Sie haben mir erzählt, dass Sie für Ihre Maschine, die Sie damit den WM-Titel bei der Konstruktionswertung gewonnen haben, das ist ein BEA Hawk MK66, wenn wir das richtig notiert haben, dass Sie für diesen Flüger ein Angebot für 50'000 bekommen haben. Das hat Ihnen jemand abkaufen. Das bedeutet, man muss unglaublich viel Geld reinstecken in das Hobby.
Ja, das ist so. Also ein Flüger, der dann wirklich mal einen Titel gewonnen hat, es gibt viele Leute, die dann einfach den kaufen, nicht Flüger vielleicht ausstellen. Und da gibt es sicher so Verrückte, die dann so viel Geld bieten, oder? Mit dem Flüger haben, bin ich in der Sammlung. So ein Flüger, ein normaler Jet zum Einsteigen, ist man, ab 6'000, 7'000 Franken dabei mit der Turbine. Und wenn man dann eine Weltmeisterschaftsmaschine wirklich, wo man heute ganz vorne dabei ist, dann ist man sicher bei 20'000, 30'000 Franken.
Aber das, was vor uns steht, der Jurassic-Flüger, ist von A bis Z selber gebaut. Er sieht aus wie ein richtiger Jet. Er ist noch mit blauer Farbe und an der Flügel ist weiss-rot, so GT-Streifen, sage ich jetzt mal, hat's dran. Dann sind sie von A bis Z selber gebaut aus Balsenholz.
Ja, da hat das Balsenholz dann natürlich mit Kohlefasern und Glasfaser verstärktem Kunststoff, damit man eine Festigkeit bekommt. Das ist richtig, ja.
Die Stunden, die Sie investiert haben für diesen Flüger?
Ja, da gibt's, ist man selber schnell mal über 1'000 Stunden.
Also eine unglaubliche Angelegenheit. Übrigens, wer das jetzt natürlich nur mit den Ohren gehört hat, wir machen Radio, der kann bei uns drs1.ch via Treffpunkt das Video schauen. Und dann sieht man auch, wie so ein Düsenjet tatsächlich startet, landet und fliegt. Gibt es eigentlich auch Fluggruppen, eben so wie Patrouille Suisse, wo man im Verband miteinander fliegt?
Das ist mir jetzt dran. Es ist sehr schwierig. Das ist etwas vom Schwierigsten, was es gibt im Verband fliegen. Es gibt einen Formation Gap.
Ja, mit den Funkfrequenzen doch schwierig, oder? Dass man nicht einem anderen reinfunkt und dann ist das passiert.
Mit den neuen Fernsteuerungen nicht mehr. Wir sind da auf 2,4 GHz und die suchen selber eine freie Frequenz. Und da tut man halt nicht mehr weh.
Wie viele Crashes haben Sie schon erlebt?
Leider habe ich schon zwei gehabt mit unserem Chat. Das gehört leider dazu. Aber das mit dem muss man einfach leben können.
Das war total kaputt.
Ja, jedes Mal.
Aus Mailand, ganz herzlichen Dank, dass wir reinschauen konnten in diese spannende Sportart. Oder Disziplin, ist es ein Sport?
Ist ein Sport, ja.
Machen Sie dann auch sportliches, körperliches Training?
Wenig, aber es gehört dazu.
Wegen der Fähigkeit und der Konzentration?
Wir haben noch vielleicht als Neuigkeit 2013 eine Weltmeisterschaft in dieser Sparte in Meiringen. Das ist im Berner Oberland auf dem Flugplatz. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder.
Gut, Urs Mailänder, ein grosser Mann und natürlich hat er eine Fernsteuerung vor dem Buch. Danke vielmals. Und jetzt machen wir ganz ruhig weiter. Und zwar ist es eine Disziplin, die Sie ganz sicher kennen, vielleicht schon selber gemacht haben. Mit der Fischerroute geht man ja in der Regel fischen, aber nicht so der Markus Schwarz. Er geht damit an Wettkämpfe und seine Sportart Casting, zu Deutsch Trockenfischen. Der Casting-Weltmeister stellt uns seine Sportart vor als nächstes.
Right. Cool town, postbox 41. On an island, valley high, laying in the sun. Cool town, postbox 41. Cool town, postbox 41. Living here in New York City, got the best of me. You can't have my Maserati. I'm on my way to Valley High, laying in the sun. You can send my mail to me at Good Top 41. Good Top, Postbox 41. On an island, Valley High, laying in the sun. Good Top, Postbox 41. Good Top, Postbox 41. My friend, this world's insane, gonna hop a boat. On the beach, spend the night if you wanna reach me right. Good time, postbox 41. On an island, valley high, laying in the sun. Good time, postbox 41. Good time, postbox 41. Flying into Denpasar. Send my mail to me at Good Top 41. Good Top, postbox 41. On an island, valley high, laying in the sun. Good Top, postbox 41. Good Top, postbox 41. My friend, this world's insane. Gonna hop a boat, gonna take a plane. Sleep on the beach, spend the night. If you wanna reach the right. On an island, valley high, laying in the sun. Cool town, postbox 41. Cool town, postbox 41. Cool town, postbox 41. Postbox
unbekannte Weltmeister bekannt machen, das haben wir uns vorgenommen. Unbekannte Schweizer Weltmeister bekannt machen, haben wir uns vorgenommen für den Treffpunkt heute am Freitagvormittag. Jetzt kommen wir zum Casting. Hat nichts mit Fernsehen zu tun oder so, sondern es ist eine Sportart. Casting, das ist, wenn man mit einer Fischerrute in der Hand nicht fischen geht, sondern mit einem Blei anstatt einem Köder und mit dem Silch, so sagt man glaube ich in der Fischersprache, versucht, eine Scheibe, die nicht ganz flach auf dem Boden liegt, sondern in einem kleinen Anstellwinkel, eine Scheibe, etwa 70 cm Durchmesser, zu treffen. Die Scheibe ist gel. Ich stehe wieder von aussen, vor dem Studio, im Abstand von 12 Metern. Und neben mir der Markus Schwarz. Guten Morgen, Markus Schwarz.
Guten Morgen.
Markus Schwarz ist Weltmeister in der Disziplin Nummer 8. Das ist die Disziplin, die er jetzt da uns auch demonstriert. Von 12 Meter, 14, 16, 18, 20 Meter Distanz versucht man je zweimal die Gelscheibe zu treffen und das Ganze dann in zwei Durchgängen. Pro Treffer gibt es 5 Punkte. Das heisst, man kann maximal wie viele Punkte sammeln?
Punkte. 20 Würfe auf 5 Punkte gibt 100 Punkte maximal. Genau.
Das Sportgerät, das Sie hier in der Hand haben, könnte man mit dem auch Fisch fangen?
Theoretisch ja, mal. Würde ich ohne Probleme gehen.
So, jetzt, also, was sind die wichtigen Schritte? Wir stehen 12 Meter entfernt von dieser gelben Scheibe, die vor uns in der Wiese liegt. Sie haben den Silch, der ist in einem, so einem Stabilo-Boss-Gel, dass man den gut sieht. Und vorne das Bleigewicht. Wie schwer ist das Bleigewicht?
18 Gramm.
Gut. Es hat eine Kurbel, sage ich jetzt einfach mal, Fischerkurbel. Wie sagt man in der Fachsprache?
Eine Kurbel.
Kurbel, hast du sie gerade getroffen. Und was sind die entscheidenden Schritte, wenn man so einen Wurf durchführt?
Das Gewicht mal bis zum letzten Ring zu nehmen.
Und dann, die Fischerrute ist wie lang, die Route?
Etwa 1,5 Meter.
1,5 Meter, also man nimmt sie so weit zu sich her, wie es geht.
Den Bügel öffnen, das ist das Wichtigste eigentlich, sonst geht es gar nicht. Ja. Bügel öffnen und dann muss man nur noch auf die Scheibe rühren.
Muss man nur noch auf die Scheibe. Also, er macht jetzt das, der Markus Schwarz. Mit dieser Fischerrute eine leicht peitschende Bewegung über den Kopf, nicht ganz so wie ein...
Sehr wichtig ist, dass man am Schluss bremsen, sonst überläuft die ganze Rolle. Und dann, am Wettkampf ist das nicht gut, dann verliert man Zeit. Und es geht ja um Zeit.
Es geht auch noch um Zeit. Man muss die Würfe, die wir vorher schnell angetönt haben, in einer gewissen Zeit absolvieren.
Ja, ich glaube, 8 Minuten oder 10 Minuten Zeit. Und die 20 Würfe muss man in diesen 8 Minuten machen.
Die Weltmeisterschaft, die ich erwähnt habe, wo Sie in der Disziplin Nummer 8 den Titel geholt haben, 9 Disziplinen gibt es insgesamt. Da ist die Schweiz angetreten und ist recht erfolgreich gewesen. Ich glaube, es waren 8 Medaillen gewesen, die man geholt hat. Und wie viel Training steckt jetzt in dem drin? Sie haben jetzt das vorher, ja, auch während der Musik, haben Sie das sicher bis jetzt insgesamt 10 Mal gemacht und jedes Mal getroffen.
Es steckt sehr viel Training dahinter. Ich würde jetzt sagen, 2-3 Mal Training pro Woche und da sollte man auch noch Krafttraining machen. Es gibt noch Weitwurfdisziplinen, da sollte man sehr viel Kraft haben.
Sie sehen aber nicht gerade aus wie ein Bodybuilder. Wenn ich das sagen darf, sind das eher ein schmaler Wurf. Ja. Wo muss man dann die Kraft aufbauen?
Kraft, also aus den Beinen und alles. Sehr viel Schnellkraft ist sehr entscheidend.
Und jetzt, ich meine, einfach das Treffen, das ist ja, oder? Also ich meine, das Teil, das Bleigewicht, das ist vielleicht ja, so gross wie ein Daumen so lang und die Scheibe hat einen Durchmesser von 70 cm. Wie lange übt man da, bis man einmal trifft?
Verschieden, die einen haben mehr Talent als die anderen. Also, bei mir ist es relativ schnell gegangen. Gut gesegnet mit dem Talent gewesen.
Gut gesegnet mit dem Talent. Der Herrgott hat schon gewusst, der Markus Schwarz will Casting machen. Darf ich es mal probieren? Also, ich nehme es, ich hebe gerade alles. Ich habe jetzt die Rute in der Hand, er löst, muss ich da noch... Ups, gut, jetzt hast du schon... Ah, der hat einen Zug drauf, genau, ich habe losgelassen. Also ich habe den Daumen jetzt so. Und jetzt muss ich... Kann ich loslassen?
Schön gegen hinten gut. Und führen.
Schön gegen hinten und dann loslassen den Daumen. Ich habe den Daumen immer noch auf der Rolle drauf. Ja. Dann, wenn ich Spick loslasse. Genau. Nicht jetzt. Also gut, so leicht peitschende Bewegung und... Hopp! Ich habe jetzt erwartet, dass ich irgendwie 30 Meter reinkomme. Nach 5 Metern ist das Playgewicht am Boden geht. Das habe ich falsch gemacht, Markus Schwarz.
Sie haben jetzt gegen oben gerührt und dann muss schön gegen führen. Und am Schluss haben Sie den Finger nicht drauf gehabt.
Nein, jetzt habe ich ein Ghetto gemacht. Nein, aber das ist nicht schlimm. Der ganze Silch ist, ich gebe es Ihnen wieder in die Hand, ist unkontrolliert auf der Rolle. Das heisst, Sie müssen jetzt alles abrollen.
Ja, wenn es noch geht und sonst... Sonst müssen wir halt neue Schnur drauf machen. Das wäre jetzt am Wettkampf.
Fatal.
Fatal, ja.
Fatal. Das tut mir wirklich leid, Herr Schwarz.
Das macht nichts. Die Saison ist vorbei.
Ich habe es tatsächlich nicht extra gemacht. Sind Sie vom Fischen an die Disziplin Casting angekommen?
Ja, ich bin früher sehr viel fischen und alles. Und dann sind wir ein paar miteinander mal drauf gekommen, könnten das mal gut probieren. In Dübendorf hat es damals einen Club gegeben. Ja, und so ist das weitergegangen.
In der Schweiz gibt es etwa 15. Also ganz wenig, oder, wo die Sportart betreiben. Es ist aber eine ernsthafte Sportart. Es gibt Länder, da gibt es tausende von lizenzierten Spielern. Was kann man da gewinnen, wenn man Weltmeister wird?
Eine Medaille und ein Pokal. Mehr nicht. Und etwa mal eine Flasche Wein.
Also das ist nicht wirklich lukrativ, oder? Gibt es auch Profiszenen?
Also soweit ich weiß nicht. Früher glaube ich eher mal, aber heute nicht mehr. Alles nur Amateur.
Was muss man mitbringen für Fähigkeiten, dass man wirklich gut wird? Sie haben vorher einfach gesagt, der Herrgott hat mir das Talent mitgegeben.
Ja, gutes Auge fürs Zielwerfen und eben ein bisschen Kraft fürs Weitwerfen. Und viel Geduld.
Viel Geduld. Sie sind 34. Wie lange kann man so eine Sportart machen?
Ja, das kann man bis 70.
Also Sie sind noch ein junger Sportler in dem Sinn?
In der Schweiz bin ich der Jüngste, ja.
Der Jüngste?
Ja.
Alle anderen?
Älter einfach.
Ja, also ja,
bis 70 sind die Ältesten bei uns.
Markus Schwarz, ich danke herzlich und es tut mir wirklich leid, der Silch sieht grauenhaft aus. Ein Buff auf dieser Rolle und wahrscheinlich muss er die auswechseln und muss eine andere nehmen. Haben Sie gerne Fisch?
Sehr gerne.
Gut, also das ist noch nicht so, dass er vom Trockenfischer zum nicht mehr Fischesser mutiert wäre, der Markus Schwarz. Der Casting-Trockenfisch-Weltmeister haben wir Ihnen kurz vorgestellt. Und jetzt als nächstes im Treffpunkt bin ich gespannt, was haben Sie uns für Mails geschrieben, was haben Sie uns mitgeteilt, welche unbekannten Weltmeister kennen Sie? Ein vielleicht spannendes, kurzes Rendezvous mit dem einen oder anderen Hörer von Ihnen daheim. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie einfach weiter. Der Treffpunkt mit unbekannten Schweizer Weltmeister.
Sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso è un rapporto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, fare e rifare l'amore. Per ore, per ore, per ore, aver poche cose da dirsi, paura da volte pentirsi, ed io, coi miei sbalzi d'umore, e tu, con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, bugie per non farmi soffrire, ma a volte era meglio morire. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso sembriamo due amici, adesso noi siamo felici, si litiga, quello è normale, ma poi si fa sempre l'amore, parlando di tutto e di tutti. Facciamo 2000 progetti, tu a volte ritorni bambino, ti stringo e ti tengo vicino. Sincerità, scoprire tutti i lati deboli, avere sogni come stimoli, puntando all'eternità. Adesso tu sei mio e ti appartengo anch'io, e mano nella mano dove andiamo si vedrà. Il sogno va da sé, regina io tu re di questa storia sempre a lieto fine. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Per una relazione stessa.
sticking around. The place was dark and a band played loud. His voice sounded kind of dry. He said, "Who's that guy with the funny smile?" She said, "He's just a friend of mine." They talked a little, drank a lot. As the evening went by, the place got crowded and the air too hot. He said, "Let's go out for a while." The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, "Who's that guy following us about?" She said, "He's just a friend of mine. satisfied." She said, "Hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die." He took her home in the early morning. She said, "Please do come inside." He said, "Who's that guy in a dressing gown?" She said, "He's just a friend of mine.
Heute, Sie wissen das sicher, heute wird Südafrika die Schweiz aus dem Topf Nummer 4 ihrer WM-Spielgruppe zugelost. In Südafrika Fußball, der Sport Nummer 1 auf der Welt. Und an dem Tag, wo die Auslosung eben passiert, haben wir Ihnen 5 Schweizer Weltmeister vorgestellt. Bis jetzt unbekannte Weltmeister, weil sie in einer verrückten oder seltenen unbekannten Disziplin die Beste der Welt sind. Wir haben ja einen Mailaufruf gemacht. Da sind nicht Sachen reingekommen, die wir jetzt gedacht haben, das ist jetzt so verrückt und unbekannt. Und darum möchte ich nochmal ins Gespräch kommen mit den unbekannten Weltmeistern, die sie schon kennengelernt haben seit dem 9. Wir haben ihnen ja vorgestellt, den Konstruktionsmodell Flugzeug Düsenjet Weltmeister, der Urs Mailander. Oder wir haben ihnen die Amateur-Tischfußball-WM Weltmeister vorgestellt, das ist Andreas Christ und Martin Redo. Oder der Trockenfisch-Weltmeister Markus Schwarz, die Velotrail-Weltmeisterin Karin Mohr, habe ich es richtig gesagt? Nicht Glor, Mohr, Karin Mohr. Und die Euphemia Stadler, sie ist Glätti-Weltmeisterin. Das sind alle Sportarten. Wir sind jetzt hier wieder im Studio. Alle Weltmeister stehen um mich herum. Es sind alle Sportarten, wo man Zeit investiert, viel Zeit investiert, die zum Teil teuer sind. Ich erinnere mich, 50'000 Franken hat Urs Mailänder angeboten bekommen für seinen Modelldüsenjet. Stichwort Geld ist immer ein wichtiges, wenn man Sport macht und in einer Leidenschaft unterwegs ist. Wer von euch, der jetzt hier um mich herum steht, hat einen Sponsor? Hat jemand einen? Karin, Trail-Velo-Weltmeisterin. Und was genau unterstützt er? Wie viel Geld kommen Sie da über?
Ich habe verschiedene Sponsoren. Viele von denen komme ich in der Saison etwa 1'000 Franken über, wo einfach als Goodwill für die Leistungen und für die Reisen, die wir machen müssen. Mhm. Und ein Hauptsponsor, den wir haben, das ist der Häusler Nest. Von dem bekommen wir resultatabhängig
zur Prämie.
Genau,
das heisst, Sie haben ein dickes Bankkonto, weil Sie achtfache Weltmeisterin sind.
Nein, für das hat es noch nicht gelangt bis jetzt.
Legen Sie drauf, unter dem Strich, wenn Sie so eine Saison anschauen. Sie sind zwar erst 23, aber eben schon achtfache Weltmeisterin. Legen Sie drauf oder kommen Sie eben aus?
Nein, ich komme ziemlich eben aus mit dem, was ich bekomme von der Sponsor und dem, was ich sonst ausgeben muss.
Sporthilfe, ist das ein Thema?
Sporthilfe ist auch immer dabei. Einfach auch resultatabhängig für die WM, ja. Bekomme ich etwas, ja.
Neben mir stehen die Amateur-Tischfußball-Jöckeli, Weltmeister Martin Redo, Andreas Christ. So wie ich reinschaue, haben die keinen Sponsor. Andreas Christ.
Ja, wir haben da nichts. Das ist auch schlecht zum Vermarkten, das Ganze. Vielleicht hier und da mal ein Batzeli an ein Preisgeld von einem Turnier, aber das ist ganz, ganz selten. Also wir haben nichts eigentlich.
Was ist euer Preis, Martin Wedo? Sie sind der Goalie und der Verteidiger in diesem Zweierteam. Was war der Preis eigentlich an der Weltmeisterschaft, Amateur-Weltmeisterschaft?
Also wir haben Döckelkasten gewonnen.
Und was haben wir mit dem gemacht? Das war ja, glaube ich, in Tschechien, gewesen, wo
wir ja, waren, genau, das war in Tschechien. Leider haben wir zu wenig Platz gehabt, zum Heinen, und dann haben wir ihn dort verkaufen.
Gerade an einen Spieler selber? Oder
genau, ja. Mhm. An einen Spieler, ja.
Was kostet übrigens so einen richtig guten Töckeli-Kasten?
Ja, also wenn es ein professionelles Gerät ist, mit Münzprüfer, kann es schon gegen die 2'500-3'000 Franken gehen. Die ganz, ganz teuren.
Münzprüfer?
Ja, das ist die in den öffentlichen Lokalen stehen, wo Kasse haben, wo man Geld muss einwerfen muss.
Ah, wo man das Fränkchen reinschmeißen muss.
Genau. Aber in Rego ist die Turniergeräte 1'500 Franken.
Legt ihr drauf für so eine Saison?
Definitiv, ja,
ganz bestimmt. Im fünfstelligen Bereich, vierstelligen Bereich?
Nein, schon. Also das geht um ein paar tausend Franken, würde ich sagen, im Jahr. So irgendwie. Mhm. Für Hotel, für Reisespäße und so weiter.
Würde sich euer Sport eignen, um ihn im Fernsehen abzubilden zum Beispiel?
Ja, sehr gut. Das würde sehr gut funktionieren. Es läuft auch schon hier und da mal. Man sieht mal, auf einem Finaltisch vielleicht eine Kamera. Man kann im Internet auch schon ein Kurzfilm anprüfen. Also das filmt man, ja, das existiert.
Mhm. Und Femia Stadler, Glätti-Weltmeisterin, im Austour geglätten, 555 Camper in 57 Stunden. Wie sieht es bei Ihnen aus mit einem Sponsor?
Ja, ich merke, dass es mir am besten gegangen ist. Weil das erste Mal habe ich eine Weltreise bekommen.
Oh. Vom Organisator
gespendet? Ja. Und auch sehr viele kleine Geschenke. Und jetzt das zweite Mal bin ich in Frankfurt mit zwei anderen. Mir wurde das Hotel bezahlt mit meinen zwei Begleitern, auch das Essen, und noch habe ich 10'000 Franken dazu bekommen.
Das ist ja unglaublich.
Ja, Sie wollten Reklame mit mir machen, dann müssen Sie auch zahlen.
Ja, so, geschäftstüchtig ist sie. Markus Schwarz, Sie sind gerade ein bisschen neidisch, Sie sind der Trockenfisch-Weltmeister.
Sehr neidisch.
Am Schluss noch 10'000 Franken in der Kasse, die Reise zahlt, Weltreise bekommen.
Von dem träumen wir. Aber bei uns ist auch sehr erfolgsabhängig. Das Jahr, da ich Weltmeister geworden bin, hat es auch vom Schweizerischen Olympischen Verband auch ein schönes Sümmchen gegeben. Mhm. Aber keine 10'000 Franken.
Wie gross stehen eigentlich die Chancen, dass bei dem Trockenfischen, beim Casting, der Schritt vielleicht gemacht wird zu einer olympischen Disziplin?
Sie haben das lange versucht, aber es ist sehr schwierig, da aufgenommen zu werden.
Aufgenommen zu werden und dann nachher allenfalls an den Olympischen Spielen können mit dabei sein. Das ist ein Treffpunkt mit unbekannten Weltmeistern. Wir machen noch mal eine Runde. Und dann wollte ich wissen, wie gross eigentlich der Ehrgeiz ist. Oder? Beim Glätten kann man sagen, ja, Glätten, das ist so etwas Exotisches. Beim Trockenfischen könnte man noch sagen, doch, da ist viel Training dabei. Beim Jöckeln, beim Velotrail und beim Modelldüsen-Jetflügen sieht das ähnlich aus? Wie viel Ehrgeiz stecken eigentlich all diese Sportler drin? Und sie können ja für sich in Anspruch nehmen, der Beste der Welt zu sein. Also das als Nächstes. Something is happening and it started happening when you walk by. Something is happening. Changing everything, do you know why? I soon as you started to kiss me, something new suddenly hit me. The world over, it's always happening, the same sort of thing to others too. Something is happening to me, and I only hope the same thing is happening to you. Same thing is happening to you. I
Stunde wäre nur halb so schön und wird vielleicht sogar von mir fast unbemerkt vergehen. Die besten meiner Worte, die hätte ich nie gesagt. Und mein Leid, das wäre jetzt doppelt, hätte ich's dir nicht geklagt. Mit dir geht alles besser, mit dir geht's mir gut. Das zwischen uns wird fester, braucht nur ein bisschen Mut. Und dafür gibt's den besten Grund, weil du bei mir bist, wenn das Leben weint. Weil du mich vermisst, auch wenn die Sonne scheint. Weil du mit mir gehst, weil du zu mir stehst. Und deshalb lieb ich dich und noch viel mehr. Dass Reden wichtig ist, das hab ich schon gewusst. Doch dir sogar gern zuzuhören, war neu entdeckte Lust. Mit dir macht auch noch Lästern Spaß, manchmal tut das gut. Ja eben, das ist halt so schlimm, wenn man's gemeinsam tut. Du kannst mir's Wasser reichen und ich saug es auf. Und das darf so bleiben, ja ich freu mich drauf. Dafür hab ich jeden Grund, weil du bei mir bist, wenn das Leben weint, weil du mich vermisst, auch wenn die Sonne scheint, weil du mit mir gehst, weil du zu mir stehst, deshalb lieb ich dich und noch viel mehr. Jeder Blick, jede einfache Geste ist ein Schlüssel zum echten Verstehen. Jedes Wort, jeder Kuss ist ein Zeichen, kann uns helfen, uns genau zu sehen. Ja, na, 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 ja, na.
Jede, die gut ist, die vielleicht der Beste auf der Welt ist, hat mal ganz, ganz klein angefangen. Zuerst ist man der Beste in der Familie, dann ist man der Beste im Dorf, dann ist man der Beste im Kanton, dann ist man der Beste vom Land, dann vielleicht der Beste von Europa und am Schluss ist man der Beste von der ganzen Welt. Das ist dann der oder die Einzige, wo das, wo die Disziplin verlangt, eben am besten kann. Und das haben wir heute so in dem Treffpunkt gemacht. Wir haben ihnen sättige Menschen vorgestellt. Das sind alles eher unbekannte Schweizer Weltmeister bei uns im Studio. Es nimmt uns jetzt Wunder an, Schluss zum Erfahren, wie viel Ehrgeiz steckt jetzt da dahinter? Urs Mailänder, Sie sind im Düsenjet konstruieren Weltmeister. Sie haben ganz exakt originalgetreu im Maßstab 1 zu 3,75 einen Jet nachgebaut, selber ohne Bausatz und sind, wissen das, der Beste auf der ganzen Welt. Was bedeutet Ihnen das?
Das bedeutet natürlich schon schön viel, wenn man das dann so erlebt hat, weil wenn man den Titel überkommt, merkt man noch gar nicht, was man überkommen hat. Man sitzt ja Stunden für Stunden im Bastelkeller und baut den Flüger und man weiß am Schluss ja nicht genau, was er bringt. Und das ist halt schon eine Herausforderung, möglichst einfach, was technisch machbar heute oder was man kann machen, was dem Reglement entspricht, das so zu machen.
Selbstbewusstsein, wie viel hat das? Vielleicht der WM-Titel mit ihrem Selbstbewusstsein, wo sie den Tag durch haben. Sie haben das Geschäft mit Modellflugzeugen, sind sie eigenständig, selbstständig. Wie viel macht jetzt der Titel aus?
Also den Titel, den merke ich in dem Sinne nicht. Ich bin gleich wie vorher, weil das ist mein Hobby. Und ich denke, da muss ich auf jeden Fall Spass daran haben. Und solange ich Spass habe, dann funktioniert das auch.
Und hätten Sie nicht das Bedürfnis, manchmal, wenn Sie unterwegs sind, dass die Leute jetzt wissen, hey, da kommt der Urs Mailänder, der Weltmeister, der Beste in seiner Disziplin?
Das muss nicht sein, weil das mache ich erstens mal für mich oder für die, die Spass haben oder für den Sport allgemein in der Schweiz, im Modellflügen, dass man da einfach auch wieder Nachwuchs hat und präsent ist.
Aber Sie sind sich schon bewusst, dass Sie der Beste Ihrer Disziplin auf der ganzen Welt sind?
Ja, das steht auf dem Papier, aber
ja. Ja, ganz ein Bescheid. Mensch. Euphemia Stadler, Sie sind eben Ausdauer-Glättbügel-Weltmeisterin. Wie ist das bei Ihnen? Wie viel Ehrgeiz steckt da drin, in diesem Titel?
Es macht einfach Spass.
Das macht Spass. 57 Stunden lang zu glätten, macht Spass.
Ich muss sagen, dass, wie ich vorher gesagt habe, glätten, es ist eine Sache, aber ein trainierter Körper haben ist etwas anderes. Mhm. Und um 57 Stunden auf dem gleichen Ort zu stehen, da muss man sehr starke Beine haben. Und die tue ich trainieren, indem ich rennen gehe.
100 Kilometerläufe machen Sie?
Genau, genau. Und das macht Spass.
Und aber Sie quälen doch Ihren Körper, 100 Kilometer rennen. Das macht wirklich Spass.
Es gibt einen chinesischen Spruch, der sagt, quäl deinen Körper, sonst quält er dir später.
Ich habe meinen Körper lang quält und er quält mich jetzt auch immer noch. Aber ich habe aufgehört mit dieser Sportart.
Ja, ich bin ein Mensch, der Freude hat an das, was ich mache. Mhm. Ob es Bügel ist, und das ist, was es mich ganz, ganz Besonderes unterscheidet von den Rest von den Damen, die auch gut bügeln können, dass es mir Spass macht. Mhm.
Bleibt mir noch verborgen, aber ich glaube es Ihnen, so wie Sie mich anschauen, dass es wirklich Spass macht, Markus Schwarz, den Titel Weltmeister zu sein, der Beste in der Disziplin Trockenfischen, in der achten Disziplin von insgesamt 9. Sind Sie sich dem bewusst?
Bin mir.
Sie schütteln den Kopf, nein.
Am Anfang bin mir auch nicht bewusst worden, aber irgendwann mit der Zeit ist das auch bewusst worden.
Mhm. Wie viel Ehrgeiz steckt dahinter?
Sehr viel Training, sehr viel Ehrgeiz. Und eben, es gibt fast nichts zum Gönnen alles und da muss man schon sehr viel
eben, eigentlich haben. Für einen Händedruck, oder? Genau. Macht man das alles?
Viel Training, alle Ferien gehen fast drauf.
Also Sie bringen ein grosses Opfer?
Ein Riesenopfer.
Ja, und haben aber vorher
eigentlich
gesagt,
alle Ferien.
Eigentlich alle Ferien.
Gehen da drauf.
Und haben vorher gesagt, man könnte Ihre Sportart noch betreiben, bis Sie 70 oder weiss ich, genau. Wie alt sind.
Ja. Mhm.
Okay. Dann Karin Mohr. Die Trail-Velo-Weltmeisterin, wie sieht das bei Ihnen aus? Bewusstsein, achtfache Weltmeisterin sind Sie schon?
Ja, also ich bin mir schon bewusst, dass es so ist. Und ich habe einfach Freude daran. Also ich bin jetzt auch nicht überheblich geworden wegen dem. Ich bin auch genau der gleiche Mensch wie vorher.
Werden Sie erkannt zum Teil?
Ja, in der Region schon, ja. Mhm. Also in der Region kennt man mich ganz schweizerisch nicht.
Das Opfer, das drin ist, in dem doch sehr harte, anstrengende Training, wo man viel trainieren muss, auf dem kleinen Velo, können auf dem Hinterrad von einem Stein zum anderen zu kumpen, wie sie es demonstriert hat, das braucht einiges.
Das ist natürlich auch sehr gross, ja. Also ich trainiere jetzt etwa 5 bis 10 Stunden in der Woche, das ist jetzt nicht so viel, aber ich habe ja mit 6-jährig angefangen und bei denen eigentlich während der Schulzeit jeden Tag auf dem Velo gewesen, also ja, etwa 10 Jahre lang.
Sagen Ihnen Ihre Kollegen oder Ihre Kolleginnen nicht, du verpasst ja alles, jetzt bist du 23 und seit 6 machst du das und jetzt hüpfst du da mit dem Velo im Wald umeinander?
Nein, also ich habe es eigentlich sehr gut bereich mit meinen Kollegen, Kolleginnen. Also die verstehen das und ich kann mich einfach bei ihnen melden, wenn ich mal wieder Zeit habe und dann haben wir es gut zusammen und es ist auch nicht so oft, aber durch den Winter ein bisschen mehr, wieder durch den Sommer, wenn wir Wettkampf haben.
Fragen unsere beiden Töckel- oder Tischfußball-Weltmeister. Wie sagt man eigentlich im Berndeutsch, Martin Reed? Was ist der Goalie und der Verteidiger?
Ja, also bei mir wäre es im Freiburger Deutsch.
Entschuldigung.
Ja. Oder ist einfach Töckele.
Töckele. Und beim Andreas Christ?
Auch Töckele.
Töckele. Ja. Ihr seid die Besten von der Welt bei den Amateuren. Sind ihr euch dem wirklich so richtig bewusst?
Ja. Je länger, je mehr, ja. Aber eben, schlussendlich kann man sich da damit nichts kaufen oder irgendwie so. Wir sind eigentlich auch, glaube ich, auf dem Boden geblieben. Wir waren ja wieder ein paar Turnier gewesen, haben schon wieder einen Sack bekommen. Also wegen dem, es geht genau gleich weiter.
Es wartet natürlich alle darauf, die Amateur-Weltmeister
zu schlagen. Ja, der Druck, der steigt. Der Druck. So. Man bekommt auch viele Sprüche zu hören. Ja, schau jetzt, die zwei kommen und nehmen Vollgas. Oder?
Ja.
Und wenn wir halt nicht gerade parat sind, dann reicht es für die einen oder die anderen noch.
Das wenn man vom Opferbringen redet, was verpassen dir, weil er die Sport... Was ist eigentlich eine Sportart?
Es ist eine Sportart, das ist eine Kompaktsportart, gleich wie Dart, Billard, das geht in die gleiche Währung. Mhm. Opferbringen, Stichwort Ferien, bei uns gehen auch sehr viele Ferien drauf, also sagen wir 2-3 Wochen pro Jahr mit Turnieren, wo wir ganz Europa herumreisen. Freizeit eben, zwischen 6 und 8 Stunden in der Woche, vor dem Turnier vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist etwa das, was wir opfern. Mhm. Und da hat auch vieles manchmal keinen Platz nebenan, das ist ja so.
Was ist das viele, Martin Redo? Ist ja bei Ihnen sicher nicht anders, oder? Opfer bringen, Ferien gehen drauf, etc. etc.
Ja, Opfer ist eine Leidenschaft, oder? Und darum macht man das gerne. Ist aber schon so, dass es nicht in Spitzensport eingeht, oder? Also nicht mit einem 12 bis 15 Stunden pro Woche, sondern beschränkt auf 2 Clubabende bei uns. Mitte Mittwoche, plus eben vor dem Turnier ein bisschen mehr.
Aber es gibt ja, weil ihr in der Amateurkategorie startet, auch Profis, Andreas Christ. Wie gross ist der Abstand zu denen?
Ja, der ist nicht so riesig. Also, wenn wir einen guten Tag verwünschen, dann leiden auch die. Das ist ganz
nett zusammen. Die Profis geschlagen? Haben gegen die schon gespielt?
Ja, schon diverse. Ja. Also, das ist, wir spielen auch in dieser Kategorie mit. Und wir haben dort schon durchaus Top-10-Plätze errungen an WMs. Also, das ist nicht... außergewöhnlich, dass wir...
Weil es sind Nationen, die gut sind,
Nationen, die gut sind, sind Belgien, Österreich, Deutschland, Schweiz selber, Holland ist auch sehr stark. Und dann gibt es eine grosse Breite, England, Dänemark, Tschechei und so, die auch sehr gut sind.
Aber eben in der Amateurkategorie sind Schweizer Weltmeister. Herzlichen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Merci vielmals, dass ihr all die Sachen mitgebracht habt. Und sie tut mir jetzt noch das Hemd fertig bügeln,
Frau Stange. Natürlich, mache ich gerne. Ja.
Das war ein Treffpunkt mit unbekannten Schweizer Weltmeistern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.